Deutschlandfunk, Kultur heute.
Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Willkommen. Ein altgriechischer Sinnspruch, eine Lebensweisheit lautet Pantare. Alles fließt. Und ein Penela-Scherz, ein Sprichwort hat daraus gemacht, Panta, Uhu, alles klebt. Beiden gemein ist, es kommt meist anders, als man denkt, so wie im Leben. Über Wendepunkte im Leben, in der Geschichte, in der Kultur, der Wissenschaft und so weiter werden wir ab heute dreimal die Woche hier in Kultur heute sprechen. Mehr dazu an zweiter Stelle. Da machen wir den Aufschlag und hören die Schriftstellerin und Publizistin Ines Geipel. Und kurz vor sechs geht es bei uns um den Kunststar Olafur Eliasson. Eine neue Ausstellung in London ist ab morgen zu sehen. Zuerst aber nach Frankreich. Nach dem Brand der Pariser Kathedrale von Notre-Dame Mitte April, wir erinnern uns, gab es an Pfingsten die erste heilige Messe nur für Priester mit Bauhelm. Das UNESCO-Weltkulturerbe war nach dem Großbrand stark beschädigt worden. Hitze, Rauch, Löschwasser haben Spuren hinterlassen. Dennoch konnte das Feuer auf den hölzernen Dachstuhl begrenzt werden. Eingerüstet ist alles noch. Unseren Korrespondenten in Paris, Jürgen König, habe ich gefragt, wie sieht es denn eigentlich jetzt aus?
Ein bisschen was von allem, Herr Köhler. Wenn man auf dem Platz vor diesen Doppeltürmen steht, ja, mit diesen drei großen, berühmten Portalen, dann meint man beim ersten Hingucken, das ist halt eine große Baustelle. Ansonsten aber sei doch eigentlich alles wie immer. Natürlich ist es nicht wie immer, obwohl die großen Figurengruppen völlig unbeschädigt dastehen. Auch die Türme selbst, Brandspuren gibt es überhaupt keine. Erst wenn man dann etwas zurücktritt oder einmal rund um Notre Dame geht, dann sieht man natürlich, wie Sie es beschrieben haben, das Dach und der Vierungsturm fehlen. Man hat die großen Rosettenfenster abgebaut. Das abgebrannte Dach wurde provisorisch durch schwere Planen ersetzt. Man baut jetzt gerade dieses große Stahlgerüst ab. Ungefähr 50.000 Einzelteile habe ich gelesen. Das stand vor dem Brand schon auf dem Dach rund um diesen Vierungsturm. Die ganze Kathedrale ist eingezäunt, teilweise richtig weiträumig abgesperrt. Es kommt niemand hinein, mit einzelnen Ausnahmeführungen. Aber für die Presse zum Beispiel ist es fast unmöglich, hineinzukommen. Aber alles zusammen ist die Zahl der Touristen doch sehr zurückgegangen. Zum Leidwesen natürlich der ganzen Betreiber all dieser Bars, Restaurants, der Souvenirläden in den Straßen in der Nähe von Notre-Dame.
Welche Ideen gibt es für Dach und Vierungsturm? Da sind ja zu Beginn höchst interessante und teilweise auch wagemutige Ideen auf den Tisch gekommen.
Ja, es gab wirklich kühne Vorschläge zum Wiederaufbau bzw. zum Neubau eines Daches. Darum geht es ja. Also genau, ein geschwungenes Glasdach wurde vorgeschlagen. Ich glaube vom Architekturbüro Norman Foster. Ein begrüntes Dach, also somit ein schwedisches Architektur hat den Vorschlag unterbreitet, ein Schwimmbad dort zu errichten. Warum das Ganze? Weil der Präsident Emmanuel Macron einen internationalen Architekturwettbewerb für dieses Dach und damit auch für den Wiederaufbau des Vierungsturms ausschreiben will. Und also bereiten sich diese Architekturbüros jetzt schon darauf vor. Diese Pläne, das muss man auch sehen, stoßen auf sehr großen Widerstand. Bei der Kirche natürlich, beim Rektorat von Notre Dame, vor allem aber bei den Denkmalschützern. Also das ist so der Stand der Dinge. Es hat auch bisher keine, in Anführungsstrichen, Entwarnung gegeben. Also es ist immer noch nicht sicher, ob die Kathedrale stehen bleibt, wenn man den Denkmalschützern glaubt, auch den Statikern, die da drin in der Kirche wohl, glaube ich, unter abenteuerlichen Bedingungen arbeiten. Man muss sich auch vorstellen, es sind beim Brand ungefähr 250 Tonnen Blei verbrannt, also eingeschmolzen und sind jetzt in der Kirche. Das heißt, Arbeiter können dort nur, wenn überhaupt, mal, also vieles wird mit Roboterfahrzeugen gemacht, die Arbeiter also in unglaublichen Schutzkleidung. Also es ist alles sehr, sehr mühsam. Insofern halte auch ich diese kühnen Pläne für deutlich verfrüht.
Wir erinnern uns an einen kurzfristigen Besuch, ein Hilfsangebot der deutschen Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die in Begleitung der Koordinatorin, nämlich der ehemaligen Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner aus Köln, angereist war. Gibt es Pläne für deutsche Wiederaufbauhilfe oder ist das vom Tisch? Ich höre da im Moment nämlich nichts.
Man hört generell sehr wenig über diesen Wiederaufbau. Es ist wirklich schwer zu recherchieren. Viele sind in Urlaub. Die, die nicht im Urlaub sind, die wollen, können, sollen, dürfen nichts sagen. Was Monika Grütters und Barbara Schock-Werner angeht, war immer die Rede davon, und das wurde auch nie dementiert, dass es sozusagen eine deutsche Hilfe geben wird, zum Beispiel durch Bereitstellung von sozusagen schwerem Baugerät, durch Bereitstellung von Fachwissen. Und was man hier sehr, ich würde sagen, mit einer gewissen Genugtuung, jedenfalls in gewissen Kreisen zur Kenntnis genommen hat, ist, dass sie sich, Barbara Schock-Werner, sagen wir, leicht distanziert zu den Modernismen beim Wiederaufbau des Kölner Doms geäußert hat. Das wird jetzt hier gerne von denen zitiert, die solche Modernismen beim Wiederaufbau von Notre Dame unbedingt vermeiden wollen. Da sind wir wieder beim Schwimmbad. Sondern die sich dafür aussprechen, wie es zum Beispiel der Senat getan hat, dass Notre Dame genau so aufgebaut wird, wie es zuletzt darstellt, nämlich mit diesem Vierungsturm, wie ihn der damalige französische Chefrestaurator Viollet-le-Duc diesem gotischen Bau hinzugefügt hat. Denn das Bild, das wir von Notre Dame in Erinnerung haben, zeigt ja eben nicht die originale gotische Kathedrale, sondern eine des 19. Jahrhunderts letztlich, einen Bau. Womit wir bei der schönen Frage sind, was ist nur original und was nicht.
Fragt Jürgen König aus Paris. Er berichtete zum Zustand von Notre Dame. Was fließt, krümmt sich auch. Ein ruhiger Fluss, so sagt man, ist das Leben kaum. Untiefen, Unwetter zwingen zu Richtungsänderungen. In den Sommerwochen 2019 wollen wir uns hier in Kultur heute mit Richtungswechseln befassen, mit kulturellen Wendepunkten. Was löst Veränderungen aus? Wie werden Wendepunkte rückblickend beurteilt? Wie werden hier mit Historikerinnen und Historikern über die Stunde Null etwa reden in der deutschen Geschichte? Oder Künstler befragen, was sie zum Stilbruch bewogen hat? Von Musikerinnen lassen wir uns erläutern, warum auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sie vielleicht das Instrument gewechselt haben, also eine Richtungsänderung eingeschlagen haben. Wir beleuchten im Jahr des 30. Wendejubiläums die Spuren, die der Mauerfall im kulturellen Leben hinterlassen hat und so weiter. Heute beginnen wir mit dieser Serie Wendepunkte und haben zum Auftakt eine Publizistin und Schriftstellerin eingeladen, Ines Geipel. Sie unterrichtet Verssprache an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und sie wurde in Dresden geboren und entwickelte sich in der DDR in den 80er Jahren zur DDR-Spitzenathletin, war Mitglied der DDR-Leichtathletik-Nationalmannschaft, ging im Sommer 1989 aber in den Westen. Was war das Motiv, habe ich sie gefragt, kurz vor der offiziellen Wende, dem Mauerfall, ihre persönliche innere Wende einzuleiten? Da gehörte ja ein Stück Mut dazu. Also was war der Motor ihrer Wende?
Naja, zunächst gab es diese Entscheidung schon mal während des Sportes, 84, da kam die Blockade dazwischen, ich wollte in Los Angeles bleiben, ja, und dann brauchte ich eben ein bisschen, ja, jeder hat da so seinen eigenen Modus, das Land war marode ohne Ende, bis ins letzte Dorf hinein, es war der totale Stillstand, mich hatte man aus dem Sport raus katapultiert, ziemlich rüde. Dann hatte man während des Studiums mir die Dissertationsmöglichkeit weggenommen. Kurzum, es war nicht mehr mein Land. Also ich hätte nichts tun können dort. Gar, ich hätte irgendwo in Jena auf dem Friedhof Pflanzen setzen können. Das ist ja alles in Ordnung. Aber das war mir ein bisschen wenig.
Ich glaube, es war der 31. August. Da sind Sie mit dem Zug von Dresden nach Bad Schandau gefahren. Ist das richtig?
Ja, über Bad Schandau nach Budapest. Und dann bin ich da ein bisschen hängen geblieben, was nicht glücklich war für mein Inneres. Aber dann habe ich sozusagen meine letzten Reste von Mut zusammengenommen und bin Richtung Schopron im Kopassar ausgestiegen und dann über die grüne Grenze. Ja.
Und später dann in Darmstadt gelandet, ne?
In Darmstadt gelandet. Zunächst in Frankfurt. Das war mir zu groß für das, was da im Inneren alles quer lag. Und schlussendlich ja bei Büchner gelandet.
Sie hatten den Mut, in Ihrem jüngsten Buch auch die eigene Familiengeschichte zum Thema zu machen, über den Vater, der 1973 Spezialagent wird, aber noch eine Generation vorher auch der Großvater, der eine SS-Karriere machte. Und Sie schreiben, das Morden hatte sich in den Familien eingenistet und machte alles zur Front. Das war auch eine Wende, wenn man so will, eine Wende zum Unguten. Ganze Biografien wurden umgeschrieben und vor allem hinterher hatte man nicht mehr den Mut zur inneren Wende, das sich einzugestehen und die Geschichte aufzuarbeiten.
Das ist natürlich ein Stück weit die Geschichte nach wie vor Ostdeutschlands, ja, dass das Tun im Nationalsozialismus verdrängt wurde. Drüber hat sich dieser rote Antifaschismus gelegt und damit wurden Biografien umgeschrieben, weggeschrieben, wegmoderiert. Es ging um einen neuen Staat und in diesem Zeitloch, ja, hat sich im Grunde auch nicht nur der Terror eingenistet, dieser frühen DDR, sondern eben auch viel Schweigen. Und ich dächte schon, dass uns das immer noch sehr anfasst und wir damit noch ziemlich zu tun haben. Da geht es gar nicht um Vorwurf, sondern das zu heben. Also diese Doppelung Nationalsozialismus, DDR, also diese lange Diktaturgeschichte und damit natürlich auch eine Erfahrungswucht. Ich lege diese beiden Systeme nicht zusammen, aber wenn das eine beschwiegen wird, hat das eine Folge für die Folgediktatur. Und das ist, glaube ich, gerade nach 2015 noch mal sehr Thema geworden.
Zur Wendelüge, so nenne ich das jetzt mal, von 1949 im Arbeiter- und Bauernstaat zählt auch ein falscher, ich benutze Ihr Wort, Heldenkatechismus. Also das bessere Deutschland fing mit Mördern an?
Ja, naja, ich erlaube mir nicht das moralische Urteil Kommunisten, die im Lager überleben wollten. Aber das Problem ist doch das, was die DDR danach gemacht hat, nämlich genau mit dieser Geschichte, und die ist sehr komplex, sehr instrumentell Geschichtspolitik betrieben. Und da geht es im Kern um so eine internalisierte Opferexistenz. Das Ostdeutschland sollte das bessere Deutschland sein. Es sollten die besseren Deutschen sein. Es war im Grunde ein Land der Widerständler im Komplett. Und dass diese Geschichte nicht stimmen konnte, das lag auf der Hand. Und das hat das Land, es ist ja im Grunde wie ein falsches Herz, das implantiert wird, natürlich sehr belastet.
Zum Beispiel die verordneten Rituale, das sogenannte Buchenwald-Programm. Wie war das für Sie als Jugendliche auf dem Appellplatz in Buchenwald, ist das richtig?
Ja, auf dem Appellplatz in Buchenwald als 14-Jährige den Schwur auf den Staat, das bessere Deutschland zu sprechen. Damit, das ist ja auch eine ganz starke emotionale Bindung und auch Überwältigung im Grunde. Ja, für viele, für die Mehrheit der Jugendlichen, es gab ein paar, die in der Kirche waren und sich dem Ganzen entzogen haben, aber die Mehrheit derer, die in diesen Staat auch eingebaut wurden, die Generation Mauer, zu der ich gehöre, sollten ja den Fackelstab übernehmen und sollten diesen roten Kommunismus aufbauen. Das war ja im Grunde das Programm. Und dann standen wir da zitternd, es war kalt und wir verstanden dieses ja auch schon im Kern sehr ausgehöhlte Ritual nicht, fühlten uns elend, sahen natürlich in der Gedenkstätte dennoch auf den Bildern verhungerte, getötete, ausgemerkelte Körper. Also man konnte sich dem nicht entziehen. Ja? Und dieses Überwältigungsprogramm hat ja auch sowas wie so eine immaterielle Lebenshaut des Ostens, ja, gemacht, gebaut, konstituiert, und die praktisch in den Denkfolien im Danach aufzubrechen, das spüren wir, ist nicht so leicht. Ja, wir hatten nach 89 eben genau für dieses Immaterielle auch sehr wenig Zeit. Der Westen hatte das, ja, er hatte die relativ moderaten nach 68er Jahre, wo klar war, dass Kernprogramm der Gesellschaft ist, wir müssen hier mal ein Verhältnis finden, einen moralischen Kompass. Wie ist das mit den Opfern, ja, des Nationalsozialismus? Es gab einen Schulddruck, aus dem heraus eine Gesellschaft, wie auch immer, bei aller Kritik und bei aller Langsamkeit, aber ein Maß gefunden hat. Und dieses Maß haben wir nicht. Das haben wir nicht durchbuchstabiert im Osten, noch immer nicht.
Das letzte Viertel oder Fünftel Ihres jüngsten Buches widmet sich auch der Gewaltgeschichte, der rechtsextremen, der rassistischen, der antisemitischen Gewaltgeschichte in der DDR, von den Skinheads oder Hooligans oder Neonazis seit den 80ern bis zu den NSU-Morden und der sogenannten Kameradschaft Jemna. Ich benutze wieder eines Ihrer Worte. Wo kommt die Gewaltlust her? Ist die auf dem Boden dessen gewachsen, was wir bisher besprochen haben? Und wurde so der Osten zu dem, was Sie umkämpfte Zone nennen?
Ja, es geht um dieses Schweigeland Ost. Und wenn ich von Gewaltlust spreche, das ist ja jetzt, sicherlich kann man sich an dem Wort ein bisschen stoßen, aber mir lag noch mal daran zu beschreiben, wie ist das eigentlich mit diesem integrierten Nazi im Osten, der ja immer da war, ab 47, spätestens in Chemnitz noch und dann aber auch in Dresden, die geschändeten jüdischen Friedhöfe. Und dieses ganze Thema ist aber, das durfte ja nicht nach außen, ja, es durfte nicht aufploppen, sondern es wurde im Grunde auch durch den Geheimdienst instrumentell weggedrückt. Und das war eine starke Anwesenheit. Das kam am allerstärksten in den 80er Jahren, eben durch die Skinhead-Kultur, und ist dann nach 89 durch diese frühen Pogrome sehr, sehr sichtbar geworden. Und das ist ja doch auffällig, dass keine Partei in diesem Land nach 89 es für nötig befunden hat, mal ein politisches Konzept aufzustellen. Was machen wir mit dieser Erfahrungswucht, dieser langen Diktaturgeschichte im Osten. Wir sind ja unwahrscheinlich begabt in Sachen Entlastungserzählungen. Da fällt uns praktisch wie jede Woche was Neues ein. Aber diesen Konnex aus Gewalt und Verdrängung politisch auch seriös in die Hand zu nehmen, ich finde, das fehlt noch immer.
Zum Beispiel die Empfindungsarchive, auch ein schönes Wort von Ihnen, zu befragen, den Mut zu haben, diese Tresore zu öffnen, das Schweigekartell zu beenden und in die Familienkrypta zu steigen. Also welche Wende steht noch aus?
Ja, ich glaube schon, dass da könnte ja auch, also Westdeutschland die Kerngröße sein. Das ist versucht worden in den 70er, 80er Jahren. Ich glaube, das wissen wir auch, dass es nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich geworden ist, die Familien ein bisschen zu, ich sage es jetzt, zu enttarnen, ja, also zu den realistischen Geschichten zu kommen. In meinen Augen ist die Gründungsgeschichte der DDR nicht wirklich erzählt. Ja, die traumatisierten Moskauer, was haben die da eigentlich gemacht überhaupt? Diese doch
Ära Ulbricht.
Ära Ulbricht, genau. Also diese Terrorzeit, wir erinnern uns und sagen DDR und meinen immer, na ja, ein bisschen dunkel, ein bisschen schmuddelig. Aber dass man so sehr früh ein totales Angstsystem, ja, konstituiert hat, aus dem heraus sich diese Dauer des Ostens ja auch nur zu erklären ist, das, glaube ich, ist immer noch nicht sehr da. Das hat natürlich eben auch mit den medialen Bildern. Warum? Wir können uns doch sagen, dass die Geschichte eine harte, eine massive Geschichte ist und es einfach dafür mehr Zeit braucht. Das geht ja auch ohne Vorwurf.
Ja. Sagt die Schriftstellerin und Publizistin Ines Geipel zum Auftakt unserer Sommerserie Wendepunkte. Zu finden übrigens auch künftig unter www.deutschland.de/wendepunkte. Und die nächste Folge ist schon am Samstag. Da sprechen wir mit dem Paläontologen und Geobiologen Reinhold Leinfelder. Dann geht es um das Anthropozän, das neue Erdzeitalter. Das menschengemachte Erdzeitalter. Und jetzt handeln wir von der Kunst. Er ist ein Medien- und Naturkünstler der großen Formate. Riesige Sonnen scheinen in geschlossenen Räumen bei ihm auf. Wasserfälle, die laufen dann auch schon mal gegen die Schwerkraft die Wände hoch. Oder ganze Wände sind bemoost. Die Tate Modern in London widmet dem dänisch-isländischen Lichtkünstler Olafur Eliasson eine umfassende Soloshow, zeigt rund 40 Werke aus dem Schaffen des Künstlers der letzten drei Jahrzehnte. Der in Berlin lebende und arbeitende Künstler will in der Londoner Show aber keine Retrospektive sehen. Morgen beginnt die Ausstellung. Sie geht dann noch bis Januar nächsten Jahres und wird anschließend dann im Guggenheim Museum Bilbao gezeigt. Da, wo andere Medien- oder Landart-Künstler kontemplativ, nachdenklich, leise, besinnlich sind, da geht Eliasson gern aufs ganz Große. Monumentale, erhabene und befasst sich mit physikalischen Phänomenen, die uns umgeben, aber nicht mehr vertraut sind. Hören wir Martin Hahn.
Schon bevor man die Räume der Tate Modern an der Themse betritt, merkt man, Olafur Eliasson war hier. Ein 11 Meter hoher Wasserfall rauscht vor den Türen der Galerie. Wer sich an Eliassons Projekte in New York oder Versailles erinnert fühlt, liegt nicht falsch. Unter dem Titel Olafur Eliasson in Real Life hat die Tate Modern eine Art Best-of des isländisch-dänischen Künstlers versammelt. Eine Übersichtsausstellung, sagt Achim Borchardt-Hume, verantwortlich für die Ausstellung in der Galerie.
Der Moment schien einfach richtig, jetzt seine Arbeiten im großen Rahmen zu zeigen. In dem Sinne, dass wir versuchen wollten, dem Publikum zu vermitteln, wie sich Olafurs Werk entwickelt hat.
Im ersten Raum steht eine imposante Glasbox voller Modelle aus Papier, Holz oder Draht. Die geometrischen Formen erinnern an die wissenschaftliche Arbeit, die vielen von Eliassons Werken zugrunde liegt. Im nächsten Raum riecht es nach Natur.
Ja, wir stehen vor einer riesengroßen Wand, 6,5 Meter hoch und 12 Meter lang, die komplett mit Moos gefüllt ist, die also de facto lebt und lebenden Organismus jetzt in der Galerie hat. Man hat so dieses Gefühl sofort, wenn man reinkommt, man kann das riechen. Also es geht also nicht nur um Bild, sondern es geht auch um andere Sinne. Und das war eine der ersten Arbeiten in den 90er Jahren, als Olafur Natur direkt in den Kunstraum de facto wirklich verpflanzt hat.
Und das darf man anfassen?
Man darf das anfassen, wie immer. Das ist auch so eine Art des Verantwortungsbewusstseins des einzelnen Besuchers, dass man es anfassen darf. Und wir hoffen einfach, dass es auf nette Art und Weise angefasst wird.
Man kann sich auch hinsetzen und Eliassons Kunst einfach anschauen. Aber dann verpasst man die Hälfte. Wer sie erleben will, muss sich bewegen, sich mit ihr unterhalten, sie erkunden. Besucher werden so zu Komplizen des Künstlers. Das Werk Your Uncertain Shadow wirft die Schatten der Besucher mehrfach bunt und überlebensgroß an eine Wand. Und Your Blind Passenger aus dem Jahr 2010 ist ein Tunnel voller Licht und Nebel, in dem man keine anderthalb Meter weit sehen kann. Die Orientierungslosigkeit bereitet einen angenehmen Kitzel. Langsam tastet man sich durchs Licht, das mit jedem Schritt die Farbe ändert, und wünscht sich, der Tunnel würde nie aufhören.
Ja, ich denke, einer der großen Beiträge, die Künstler natürlich leisten können, ist, Bilder zu schaffen, die kommunizieren, die eine Verbindung herstellen. Und Olaf Verleisten ist einer der wirklichen Meister dabei, das zu machen. Und er produziert Arbeiten, die einerseits sehr offensichtlich sind. Man weiß immer, wie das funktioniert. Es gibt kein Geheimnis dabei. Und trotzdem kann man sich so der Magie und des Zaubers nicht entziehen.
Einen weiteren seiner optischen Tricks präsentiert Eliasson in einem Raum namens Beauty, Schönheit. Das Werk stammt aus dem Jahr 1993. Die Zutaten stehen auf einem Schild. Scheinwerfer, Wasser, Düsen, Holzschlauch und Pumpe.
Es ist dunkel und es fällt einfach Wasser von der Decke auf den Boden, als ob das Wasser aus dem Nichts kommt und wieder im Nichts verschwindet. Und durch das Licht wird es ein Regenbogen. Und obwohl es natürlich offensichtlich ist, wir wissen alle, wie Regenbogen funktionieren, einen Regenbogen innerhalb der Galerie zu sehen, ist einfach ein unglaubliches Erlebnis. Und man hat so diese Momente, in denen man gefühlsmäßig total eine Verbindung aufbaut und die man nicht mehr vergisst.
Die Werke Eliassons aus 3 Jahrzehnten schwanken zwischen monumental und beiläufig. Aber es gibt die für ihn typischen Themen, die alles verbinden. Natur und Kunst, Licht und Schatten, geometrische Formen und das Spiel mit den menschlichen Sinnen. Mehr als 40 Arbeiten hat die Tate Modern versammelt. Wer sich auf alle einlässt, begibt sich auf eine einmalige Achterbahnfahrt. Eliassons Kunst macht wach und lässt träumen von einer Welt, in der In Real Life zur Dauerausstellung wird.
Sagt Martin Hahn. Die Kulturmeldungen fehlen. Mascha Drost hat sie.
Jahrzehntelang stand Zubin Mehta als Chef vor dem israelischen Philharmonieorchester in Tel Aviv. In wenigen Tagen, an diesem Sonntag, wird er das Orchester das letzte Mal in dieser Funktion dirigieren. Damit geht eine Ära zu Ende. Seit einem halben Jahrhundert ist Zubin Mehta den Musikern verbunden. Erst als musikalischer Berater, dann als Musikdirektor. Und 1981 wurde er zum Musikdirektor auf Lebenszeit ernannt. Auf Mehta folgt der 30-jährige Israeli Lahav Shani. Er wird ab Oktober designierter Direktor sein und ab Herbst nächsten Jahres dann offiziell den Titel tragen. Die italienische Schauspielerin Valentina Cortese ist tot. Die Filmdiva, die mit großen Regisseuren wie Federico Fellini und François Truffaut gearbeitet hatte, starb im Alter von 96 Jahren in ihrer Geburtsstadt Mailand. Cortese begann ihre Karriere in den 1940er Jahren und war in zahlreichen italienischen, französischen und britischen Filmen sowie in Hollywood-Produktionen zu sehen. Eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin erhielt Cortese für ihre Rolle in Truffauts »Die amerikanische Nacht«. Für Fellini stand sie in »Julia und die Geister« vor der Kamera. Die amerikanische Rapperin Nicki Minaj fällt normalerweise mehr durch freizügige Bühnenoutfits auf als durch politische Statements. Doch jetzt hat sie ein Konzert in Saudi-Arabien kurzfristig abgesagt. Sie wolle damit ihre Unterstützung für die Rechte von Frauen, für Meinungsfreiheit und sexuelle Vielfalt zeigen. Das Konzert war höchst umstritten. In der vergangenen Woche hatte zum Beispiel die Human Rights Foundation die Künstlerin schon zur Absage aufgefordert. Die Übersetzerin Annette Kopetzky erhält den Paul-Celan-Preis für herausragende Literaturübersetzungen ins Deutsche. Kopetzky werde für ihr Gesamtwerk geehrt. Sie übersetzt aus dem Italienischen unter anderem Werke von Pier Paolo Pasolini, Andrea Camilleri und Roberto Saviano. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird am 17. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vergeben.
Von Kultur heute war es das. Nach uns ausführlich die Nachrichten. Um 18.10 Uhr wie gewohnt die Informationen am Abend. Dort wird es gehen unter anderem um das Thema, dass Ursula von der Leyen auf Werbetour in Brüssel ist. Mir bleibt Ihnen einen guten Abend zu wünschen. Am Mikrofon war bis hierhin Michael Köhler.